NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie sind klein, die jüdischen Gemeinden in Mecklenburg. Es gibt ihrer nur zwei, nämlich in Schwerin und Rostock. Und diese beiden Gemeinden haben zusammen nur ca. 1600 Mitglieder. Die sind fast alle in den 1990er Jahren und zu Beginn dieses Jahrhunderts aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion eingewandert. Da überrascht es doch, dass Juden eine lange Geschichte in der Region haben. Schon im 13. Jahrhundert, nämlich 1266, erhielten Einzelne als sogenannte Schutzjuden von Fürst Heinrich I. von Mecklenburg einen legitimen Status. Sie zahlten zum Teil hohe Gebühren dafür, dass sie in seinem Herrschaftsbereich leben durften, also unter seinem Schutz standen. Jüdische Kaufleute trieben Handel vom vorpommerschen Stralsund aus. Und immer wieder wurden Juden verjagt und erschlagen, wenn ihr Schutzherr seine Machtposition verlor, man einen Sündenbock suchte, der schuld an Seuchen sein sollte, oder Herzöge einfach ihre Schulden bei jüdischen Kreditgebern loswerden wollten. Im 17. Jahrhundert dann machten sich Juden einen Namen als Tabak- und Wollhändler. Im 18. Jahrhundert gab es bereits eine Synagoge in Stralsund und die später in Berlin so berühmten Kaufhausgründer Hermann Tietz und Abraham Wertheim wuchsen im Umkreis dieser Synagoge auf. Eine neue Internetseite www.judeninmecklenburg.de will nun jüdisches Leben weiter erforschen. Der Jurist und Softwareentwickler Jürgen Gramenz hat sie mitgegründet. Herr Gramenz, ich spreche mit Ihnen in Halle. Was hat Sie auf Mecklenburgs Juden gebracht?
2010 hat meine Familie durch einen Zufall erfahren, dass ein Teil unserer Vorfahren Juden waren. Und natürlich wollte ich dann mehr darüber erfahren. Und so haben mich meine Recherchen dann im Endeffekt nach Mecklenburg geführt. Bei diesen Recherchen habe ich dann auch meine jetzige Kollegin Silvia Ulmer kennengelernt, mit der ich das Projekt gemeinsam betreibe. Und nach einigen Vorortbesuchen dort wurde uns sehr schnell klar, dass es insbesondere in Mecklenburg nicht wenige weiße Flecken gibt, was die jüdische Geschichte angeht. Wir haben dann entschieden, unsere Forschung auf ganz Mecklenburg auszuweiten und die Ergebnisse zu publizieren. Neben einigen Büchern war dann quasi auch der Weg zur Website im Endeffekt nicht mehr weit.
Wie finanzieren Sie das eigentlich alles? Denn Sie machen es ja ehrenamtlich.
Also genau, wir machen das komplett ehrenamtlich. Wir bezahlen das aus der privaten Tasche und wir helfen auch gern anderen. Das allerdings komplett kostenlos.
Wo sehen Sie denn nun die wichtigen Forschungslücken? Also ich hatte eigentlich den Eindruck bei meinem Internetspaziergang, dass man schon eine ganze Menge weiß.
Wir haben in nicht wenigen Landstädten gehört, hier gab es keine Juden, obwohl es in Wirklichkeit in so gut wie jeder Stadt eine jüdische Gemeinde oder eine Synagoge und einen jüdischen Friedhof gegeben hat.
Das heißt, Sie denken an so kleine Landstädte wie Grevesmühlen, Beutzenburg, Plau, Gadebusch, Hagenow, also diese ganzen Städte, die fast prägend sind für Mecklenburg.
Richtig.
Welche Berufe hatten die Juden eigentlich dort, die dort gelebt haben?
Also die ersten Juden nach der Wiederbesiedlung im 18. Jahrhundert durften weder Grundstücke erwerben, damit fiel eine landwirtschaftliche Betätigung aus. Sie durften nicht in das ständische Handwerk. Und die Schutzbriefe, die diese Juden bei der Landesregierung beantragen mussten, schrieben ihnen immer vor, wie sie ihr Geld zu verdienen hatten. Also das Hauptbetätigungsfeld dort, was vorgeschrieben wurde, war meist der Handel. Und selbst da durften sie nur mit unlukrativen Waren handeln, wie beispielsweise Lumpen, Bändern, Zwirn, Fellen, Bettfedern und zunächst auch nur in der Form als Hausierhandel.
Woher wissen Sie das alles? Also wie forschen Sie?
Hauptanlaufpunkt ist das Landeshauptarchiv in Schwerin. Genauso wichtig sind aber auch die Stadtarchive vor Ort, weil man nur dort wirklich etwas über die jüdischen Familien noch herausbekommt. Und Glücksfälle sind natürlich auch Kontakte zu Nachfahren Mecklenburger Juden, die die unmittelbarsten Informationen liefern können.
Solche Kontakte erhoffen Sie sich sicher von der neuen Internetseite. Haben sich denn schon Leute gemeldet?
In der Tat hatten wir schon viele, viele Rückmeldungen. Das waren vor allem Familienforscher aus den USA und Großbritannien, die Mecklenburger Juden in ihren Vorfahren hatten. Wir hatten schon mehrere Anfragen aus Skandinavien, so zum Beispiel mehrfach aus Schweden und Dänemark. Und denen konnten wir dann auch tatsächlich weiterhelfen.
Das war Jürgen Gramenz. Er ist ehrenamtlicher Mitbegründer der Internetseite www.judeninmecklenburg.de. Bei uns geht es gleich um BDS, die internationale Boykottbewegung gegen Israel sorgt für scharfe Kontroversen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Uri Temal aus Haifa den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich erleichtert über die Festnahme des mutmaßlichen Täters von Düsseldorf Wehrhahn geäußert. Der Präsident des Zentralrats Josef Schuster sagte, in der ganzen jüdischen Gemeinschaft habe das Rohrbombenattentat im Juli 2000 für tiefe Verunsicherung gesorgt. Bei dem Anschlag auf eine Gruppe von Einwanderern an einem Düsseldorfer S-Bahnhof waren 10 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Täter konnte trotz intensiver Ermittlungen nicht gefunden werden. Erst in dieser Woche wurde ein Mann festgenommen, der während eines Gefängnisaufenthaltes einem Mitgefangenen erzählt hatte, dass er den Anschlag begangen habe. Der Mann war der Polizei als massiv fremdenfeindlich bekannt. Schuster betonte, die Bedrohung durch Rechtsextremisten sei für Juden in Deutschland weiterhin aktuell. Er verwies auf die jüngsten Erkenntnisse, dass der NSU auch jüdische Einrichtungen im Visier hatte. Eine polnische Forschungseinrichtung hat erstmals die Namen von fast 10.000 SS-Wachleuten und anderen Mitarbeitern des früheren NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Internet veröffentlicht. Die Publikation der 9.686 Namen sei der Beginn eines umfassenden Projekts, heißt es in einer Erklärung. Die Initiative sei auch wichtig, um der falschen Berichterstattung über die Konzentrationslager entgegenzutreten. Die Regierung in Warschau protestiert immer wieder gegen die Bezeichnung polnische Vernichtungslager durch ausländische Medien und Politiker, wenn es um deutsche Lager auf polnischem Boden geht. Die amerikanische Regierung steht zu ihrer Erklärung zum Holocaust-Gedenktag. Darin hatte Donald Trump an die Opfer, Überlebenden und Millionen von Toten erinnert, ohne dabei ausdrücklich die versuchte Ausrottung der europäischen Juden zu erwähnen. Es handele sich um eine bewusst gewählte Formulierung Trumps, stellte eine Pressesprecherin klar. Politiker der Demokratischen Partei hatten die Präsidentenerklärung scharf kritisiert. Auch jüdische Organisationen in den USA reagierten irritiert. Die Anti-Defamation League, die gegen die Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt, bezeichnete das Versäumnis als rätselhaft und beunruhigend. Bisher seien sowohl republikanische als auch demokratische US-Präsidenten in ihren Erklärungen zum Holocaust-Gedenktag stets auf das Schicksal der Juden eingegangen. Soweit die Meldungen.
Boycott, Divestment and Sanctions, kurz BDS, steht für Boykott, Rücknahme von Investitionen und Sanktionen. Seit 2005 rufen Palästinenser um den BDS-Gründer Omar Barghouti und internationale Unterstützergruppen zum zivilen und gewaltfreien Widerstand gegen Israel auf, um, Zitat, die besetzten Gebiete in der Westbank und Ostjerusalem von der israelischen Okkupation zu befreien, Zitat Ende. Für die international arbeitenden Aktivisten ist BDS eine legitime bürgerrechtliche Bewegung, für andere ist sie eine anti-israelische Aktion, die antijüdische Züge trage. Nun hat auch die Hamburger Universität ein Problem mit einem BDS-Aktivisten, Thomas Klatt, über eine umstrittene Kampagne.
Für Farid Esak ist die Lage klar. Israel ist ein Apartheidstaat wie einst Südafrika und muss genauso behandelt werden. Der muslimische Befreiungstheologe, der auch Vorsitzender der BDS-Bewegung in Südafrika ist, lehrt seit kurzem als Gastprofessor an der Hamburger Akademie der Weltreligionen, die Teil des Fachbereichs Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg ist.
When Israel's identity, when it insists on tying its identity,
wenn Israel darauf besteht, sich über Vertreibung, Besetzung, Apartheid und Unterdrückung zu definieren, dann tut es mir leid. Ebenso verstand sich Südafrika als Apartheidsstaat. Das weiße Südafrika hatte kein Recht, allein als weißes Südafrika anerkannt werden zu wollen. Und dass die Welt dagegen aufbegehrte, bedeutete nicht, dass die Welt gegen weiße Menschen war oder gar gegen Südafrika. Sie bestanden aber auf einer anderen Art von Südafrika.
The world insisted on another kind of South Africa.
An der Gastprofessur Esaks wurde nun Kritik laut. Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU Hamburg, Carsten Ovens, hat einen Antrag an die Hamburger Bürgerschaft gestellt, die BDS-Bewegung als antisemitisch zu verurteilen. Darin heißt es:
Wer zum Boykott israelischer Waren und Dienstleistungen aufruft, der spricht in der gleichen Sprache, in der man einst die Menschen dazu aufgerufen hat, nicht bei Juden zu kaufen.
Ebenso soll die israelische Botschaft dazu aufgefordert haben, Esak aus dem Lehrbetrieb zu nehmen. Auf die mehrmals wiederholte Bitte um Stellungnahme reagierte die Hamburger Akademie der Weltreligionen nicht. Die Leitung der Universität erklärte sich im Falle von Gastprofessuren als nicht zuständig. Kritiker weisen darauf hin, dass die BDS-Bewegung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch akademisch zum Boykott Israels aufrufe. An Universitäten, etwa in den USA, würden sogenannte Apartheid-Weeks veranstaltet, berichtet Fabian Weisbart vom Berliner Büro des American Jewish Committee.
Sie ziehen dann eine sogenannte Mauer hoch, veranstalten Checkpoints und lassen keine Leute durch, um einfach dieses Gefühl so zu vermitteln, was denn die sogenannte Besatzung denn tatsächlich sei. Und die Erfahrung von jüdischen Studierenden sind, dass nicht selten die bekannten jüdischen Studierenden ausgewählt werden an diesen Checkpoints. Also sie kontrolliert werden auf dem Campus. Und das führt dazu, dass viele jüdische Studierende sich unter Druck gesetzt fühlen, sich vielleicht auch nicht mehr so frei bewegen und einfach auch Angst haben.
Auch dass BDS immer wieder Israel als Apartheidsregime bezeichnet, hält Weisbart für pure Propaganda gegen Juden. Dennoch gehen die Protestaktionen weiter, wie etwa im November 2016 vor einem Berliner Elektronik-Supermarkt. Rund 2 Dutzend Aktivisten rufen zur Solidarität mit Palästina und zum Boykott von Hewlett-Packard auf. Doris Ranam von der BDS-Gruppe Berlin.
Hewlett-Packard stellt dem israelischen Militär eben auch Hardware und Software zur Verfügung, dass die Marine vor Gaza ausgerüstet ist mit Hewlett-Packard-Equipment und ganz bestimmte Personalausweissysteme, denen ethnisches Profiling zugrunde liegt.
Für den Grünen Volker Beck, Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, äußert die BDS-Bewegung keine zivilgesellschaftlich legitime Meinung, sondern verbreitet Israel- und Judenhass. Auch die BDS-Forderung, Produkte aus den besetzten Gebieten extra zu kennzeichnen, also zu labeln, hält Beck für scheinheilig, denn dann müsse das für alle Produkte aus besetzten Gebieten weltweit gelten.
Wenn man der Meinung ist, dass man solche Verbraucherinformationen bei besetzten Gebieten geben muss, dann soll man das gerne machen. Aber dann für alle besetzte Gebiete. Nicht nur, wenn Israel betroffen ist, sondern auch, wenn Marokko die Westsahara besetzt hat. Was ist eigentlich mit Tibet? Haben die sich jemals für China entschieden? Ansonsten kriege ich das Gefühl nicht los, das ist einseitig und das dient der Delegitimierung Israels.
Boykott, Divestment and Sanctions. Thomas Klatt über die BDS-Kampagne gegen israelische Produkte. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Endlich beginnt der Exodus. Nach 10 Plagen, die Ägypten an den Rand des Ruins gebracht hatten, ziehen die Israeliten aus Ägypten aus. Unser Tora-Abschnitt am heutigen Schabbat beschreibt die dramatischen Ereignisse vor dem eigentlichen Auszug, die letzten schweren Plagen, die über Ägypten hereinbrechen, die Vorbereitungen der Israeliten und ihre Flucht bei Nacht und Nebel. Aber direkt nach dem Bericht dieser erstaunlichen Geschichte folgt das Gebot, sich an sie zu erinnern, indem wir jedes Jahr am Jahrestag des Exodus ein 7-tägiges Fest feiern, nämlich das Pessachfest. Es folgen dann einige Anweisungen, wie wir dieses Fest rituell gestalten sollen. Aber abgesehen von den rituellen Vorschriften lesen wir die Anordnung: An diesem Tag sollst du dein Kind belehren. Das hat der Ewige für mich getan, indem er mich aus Ägypten befreit hat. Daraus wird das Prinzip abgeleitet, dass jeder in jeder Generation sich fühlen muss, als ob er aus Ägypten ausgezogen ist. Eine totale Identifikation mit der Geschichte also. Noch öfter wird in der Tora wiederholt, dass ebenso wichtig wie das rituelle Feiern, das Erzählen, das Lehren von diesem und anderen historischen Ereignissen ist. Von Anfang an also, von dem Moment, wo die Juden ein Volk und eine Nation werden, ist das Lehren und Lernen die existenzielle Basis der jüdischen Kultur. Somit wurden die Juden ein Volk, dessen Leidenschaft Bildung war, dessen Festungen Schulen und dessen Helden Lehrer waren. Deshalb wird Moses in der jüdischen Tradition Moshe Rabbeinu, unser Lehrer Moses, genannt. Vielleicht die dramatischste Schilderung davon ist die Geschichte von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Er war einer der Weisen, die im ersten Jahrhundert in Jerusalem lebten und lehrten. Und er gilt als einer der Begründer des Talmuds. Im Jahre 70, als die Römer Jerusalem belagerten, erkannte er, dass Jerusalem fallen wird. Er bat seine Schüler, ihn in einen Sarg zu legen und vor die Mauern der Stadt zu tragen, scheinbar um ihn dort zu beerdigen. Als sie mit ihrem Lehrer aus der umlagerten Stadt heraus waren, stieg er aus dem Sarg heraus und bat die verblüfften römischen Soldaten, ihn zu ihrem Befehlshaber zu bringen. Das war Vespasian, und der Rabbi erzählte ihm, dass er geträumt hätte, dass er, Vespasian, eines Tages Cäsar werden würde, was ja auch tatsächlich später eintraf. Vespasian fühlte sich geschmeichelt und bot an, dem Weisen eine Bitte zu erfüllen. Yochanan ben Zakkai verlangte weder Reichtümer noch Rang oder Ehren. Er bat darum, eine Schule in Yavne eröffnen zu dürfen, was ihm gewährt wurde. Jerusalem fiel kurz danach, der Tempel wurde zerstört und ein großer Teil des Volkes nach Rom ins Exil und in die Sklaverei geführt. Aber die Akademie in Yavne wuchs und gedieh mit den Überresten des Volkes und so überlebte das Judentum. Die mündliche Lehre entwickelte sich dort weiter zu dem, was wir heute den Talmud nennen. Das Ende der Souveränität des Volkes im Jahre 70, etwa 1500 Jahre nach dem Exodus, hätte die totale Ausmerzung des Judentums bedeuten können, weil es an einem Ort konzentriert war. Der Weitblick von Yochanan ben Zakkai zeigte, dass das Lernen und Lehren des Judentums überall möglich ist und garantierte damit seine Existenz, unabhängig von einer nationalen Souveränität des Volkes, die erst 2000 Jahre später wiederhergestellt werden konnte.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.